Transparenz ist unangenehm, aber es ist eben unverzichtbar. Nur wenn alle dieselben Informationen haben über den Scope, über den Inhalt des Scopes, über die Planungsannahme, kann man gemeinsam eine gute Entscheidung treffen.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Episode nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Welt des hybriden Projektmanagements und schauen uns im Detail an, wie PI-Planning, was ja ursprünglich eine agile Methode ist, erfolgreich im klassischen Projektumfeld, auch in einem sehr unsicheren Projektumfeld, integriert werden kann. Unser heutiger Gast, ein erfahrener Projektmanager, hat genau diese Erfahrungen und Herausforderungen in seinem aktuellen Projekt gemeistert und auch weiterhin zu meistern und teilt diese Erfahrungen, Herausforderungen und auch Lösungsansätze mit uns. Wenn Sie also wissen möchten, wie Sie agile Methoden effektiv in einem klassischen Umfeld einbauen können, dann sollten Sie die Episode auf keinen Fall verpassen. Über das spannende Thema spreche ich heute mit meinem lieben Kollegen Markus Fleckenstein. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, schön wieder dabei zu sein.
Ja, du bist ja ein Dauergast bei uns und ich freue mich immer sowohl auf die Vorbereitung mit dir als auch auf den Podcast selbst. Und manche Hörer kennen dich vielleicht noch nicht, deswegen sag doch 3-4 Sätze zu dir, deine Person, auch deine Rolle, Aufgaben bei Corivus und dann starten wir direkt ins Thema.
Ja, gerne. Ich bin Projektleiter bei Corivus, schon seit einiger Zeit mit dabei und aktuell in einem Projekt als Chief Process Owner. Das heißt, ich schraube und optimiere an Prozessabläufen und habe eben auch die Aufgabe, die Planung für das Projekt durchzuführen und nach vorne zu treiben. Ja, und in dem Kontext wollen wir uns ja heute auch mal etwas intensiver unterhalten.
Sehr schön. Also genau der richtige Mann für das Thema. Dann lass uns doch gerne direkt einsteigen. Worum geht es in diesem Projekt? Umschreib's vielleicht mal ganz kurz. Und was hat diese Herausforderung so besonders gemacht?
Ja, gerne. Wir arbeiten in einem großen Transformationsprojekt mit dem Ziel, ein komplexes Altsystem abzulösen, das aktuell in der Dachregion und ich glaube 11 Ländern in Zentral- und Osteuropa im Einsatz ist. Und die Herausforderung dabei ist, dass der Projektumfang zu Beginn nur grob umrissen war und viele Anforderungen einfach unklar oder ja auch völlig offen waren. Gleichzeitig erwartet das Management natürlich eine belastbare Planung mit klaren Meilensteinen, um Kosten, Ressourcen, Risiken steuern zu können. Und das Team arbeitet eben, wie du schon anklingen lassen hast, agil in Sprints. Und ja, diese Erwartung von Meilensteinen und, ich sag mal, Projektplanung, die sich am Wasserfall orientiert, zugleich aber mit der agilen Abarbeitungsweise, die macht die Koordination einfach besonders spannend.
Ja, ich kann mich gut an die ersten Gespräche da erinnern und an diese, sagen wir mal, nicht Mismatch, aber an diese unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema. Zum einen, ich entwickle ein Produkt oder mache eine Produktisierung, meine Applikation. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch mal ein paar Liefertermine, ein paar Meilensteine, die dafür sorgen, dass eben bestimmte Funktionen, bestimmte Features eben auch in die Fläche kommen, in die Länder kommen und auch in die Umsetzung gehen. Und das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld Management versus Team, also dieses Thema auch Planbarkeit und der Druck. Wie seid ihr mit diesem Spannungsfeld zwischen dieser agilen Teamarbeit und dann doch den Erwartungshaltungen des Managements umgegangen?
Ja, das Management hat natürlich gute Gründe, auf Planbarkeit zu pochen. Schlussendlich jede Verzögerung verursacht hohe Kosten und dazu sagen, wir haben wichtige Ressourcen, die jetzt in Rente gehen oder teilweise auch schon in Rente gegangen sind und das bestehende System wird zunehmend schwerer wartbar oder ist teilweise auch schon aus gewissen Wartungszyklen bzw. Wartungsmöglichkeiten rausgelaufen. Und das baut natürlich in gewisser Weise Druck auf, da zu handeln. Und das Team, das möchte natürlich eine moderne, wartbare, performante Software entwickeln, wo der Kunde nachher oder der End-User den Eindruck hat, das neue System kann einen kleinen Ticken mehr als das alte. Und man muss natürlich dazu sagen, wenn ein System über 20, 30 Jahre gewachsen ist, dann sind da Strukturen drin, die sind einfach von außen nicht immer schlüssig und dann ist das Frontend vielleicht auch nicht mehr, ja, ich sag mal, einfach zu verstehen, wenn man sich da neu reinarbeiten möchte. Und solche Sachen möchte man dann natürlich als Team auch gerne optimieren, weil man den Anspruch an sich selber hat, das eben nicht 1:1 einfach wieder hinzubauen. Das ist aber teilweise die Erwartung gewesen, das ist doch eine 1:1-Ablösung, baut das doch einfach nach und dann müssten wir doch mit dem Zeitplan hinkommen. Und genau, das ist das Spannungsfeld und vielleicht muss man dazu sagen, das Projekt hatte mehrere Anläufe, bis es dann tatsächlich gestartet ist, zuerst als Initiative, wo sich ein kleines Team darum gekümmert hat, mal zu experimentieren und gewisse Module aus diesem Gesamtkonstrukt herauszulösen und nachzubauen. Und als wir dann reingekommen sind, das war, ich glaube, 2 Jahre circa nach dieser, man könnte sagen, MVP-Phase, wo 3 Länder dann mit einem kleinen Systemumfang live waren, sind wir reingekommen und das Management hat natürlich die Frage gestellt, ja, wann seid ihr denn eigentlich fertig und wann ist denn welches Land live? Und diese Frage konnte zu dem Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Und das war die Motivation zu sagen, wir brauchen mehr Struktur, wir brauchen mehr Verlässlichkeit. Und genau in das Spannungsfeld bin ich quasi genau rein, mit der Aufgabe, da für Klarheit zu sorgen. Und genau, wir hatten damals dann entschieden, in einer Reihenfolge zu arbeiten, dass wir mit den kleinen Ländern beginnen und uns dann Stück für Stück an die großen Länder herantasten. Das hat den Grund, dass die kleinen Länder einfach vom Umfang her kleiner sind, deswegen auch klein, aber eben auch weniger komplex sind.
Also von den Inhalten oder von den Prozessen, die da abgebildet werden.
Genau, weniger Features, weniger Datenvolumen auch, was die Länder verarbeiten müssen, weil sie nicht so viele Endkonsumer haben. Und dadurch sind auch einfach ja die Komplexität des Systems und der Features geringer. Und das kann man dann auch nochmal mit 1-2 Handgriffen irgendwie lösen. Das wird nachher bei den großen Ländern nicht mehr die Möglichkeit geben. Und genau, da hatten wir am Anfang überlegt, welche Szenarien gibt es so und sind schlussendlich nach der Abwägung von verschiedenen Szenarien doch bei dieser Vorgehensweise geblieben, um dann eben mit den Ländern zu lernen und auch die Strukturen sukzessive aufzubauen, nachzuziehen, um dann gut vorbereitet zu sein.
Ja, jetzt hast du schon mal so zwischendurch einen wichtigen Punkt genannt. Also ihr habt natürlich schon auch angefangen, tatsächlich zu planen, ne? Ihr habt mal bestimmte Annahmen getroffen und ihr habt auch, hast eben gesagt, in Szenarien gearbeitet, ne? Was wäre, wenn, was passiert, wenn wir das und das machen, ja? Was sind denn Kriterien auch für so einen ersten vertrauensbildenden auch Rollout in einem Land und so weiter. Das heißt, das war ja schon die erste Phase dann des hybriden Arbeitens, ne? Diesen sehr intensiven auch Planungsansatz.
Ja, ich glaube, zu Anfang waren wir tatsächlich ja doch in einer gewissen Weise schon hybrid unterwegs. Das Team hat eben in ihrem agilen Vorgehen weitergemacht. Wir haben aber sehr wasserfallmäßig eine Planung drüber gezogen, um eben Meilensteine definieren zu können. Das haben wir aus Ableitung der alten bisher gemachten Länder gemacht. Also wir haben Planungsannahmen getroffen, wie viel Zeit haben wir für gewisse Module gebraucht in der Vergangenheit und das nach vorne hochgerechnet. Das gab uns einen groben Zeitrahmen. Damit konnte man erstmal arbeiten. Sicherlich nicht perfekt, war auch nicht immer sehr akkurat, aber mit irgendwas mussten wir anfangen. Und so hatten wir es eben geschafft, dann relativ schnell viele Länder auch live zu nehmen und damit natürlich dann auch wieder das Vertrauen des Managements bzw. des Steering Committees wieder aufzubauen und zu zeigen, das Projekt ist lieferfähig. Das kann tatsächlich auch Ergebnisse aufzeigen und das mit, also gute Ergebnisse. Zugleich hat das Ganze natürlich auch Nebenwirkungen, weil wenn man schnell Länder live nimmt, dann hat man eben auch nicht alles vielleicht umgesetzt. In unserem Fall war es zumindest so. Wir konnten, um die Termine zu halten, nicht all das einbauen, was man sich hätte wünschen können. Und so hatten wir eben auch sehr intensive Hypercare-Phasen und das hat zu Stress geführt. Natürlich und auch zu Unzufriedenheit beim Team. Das heißt, wir haben nicht beide Seiten zugleich glücklich machen können, sondern wir haben uns zuerst das Buy-in des Managements erarbeitet und dann eben das PI-Planning als Tool eingeführt, um beide Seiten näher zueinander zu bringen, also das Vertrauen vom Team auch wieder zurückzugewinnen.
Gut, du hast jetzt den Punkt schon genannt eben, PI-Planning. Ich hatte es auch in der Anmoderation schon mal angedeutet oder genannt. Lass uns gleich mal, das war ja euer Instrument dann, das PI-Planning, mal da etwas näher drauf eingehen. Also wie hat denn dieses PI-Planning ausgesehen? Vielleicht sagst du nochmal 2-3 Sätze, was überhaupt ein PI-Planning ist. Und was gab es denn da auch für Herausforderungen?
Ja, das PI-Planning heißt Program Increment und ist ein Tool aus der agilen Arbeitswelt, was sich damit beschäftigt, in gewissen Zyklen nach vorne zu planen und das zum Ziel hat eben, dass das Team sich auf einen gewissen Scope committen kann. Und für uns haben wir diesen Zeitraum auf 3 Monate definiert. Das sind bei uns 6 Sprints. Und ja, das erste PI-Planning, das muss man ehrlich sagen, das lief ziemlich holprig. Wir hatten...
Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, absolut. Also muss man ja auch ganz ehrlich sein. Wir hatten viele Anforderungen, die wurden einfach gar nicht oder nur sehr oberflächlich eingebracht. Und der Plan, der war schnell überholt. Also schon im Planning selber wurde klar, wir haben hier einfach nicht alle Themen berücksichtigt und das Team stand dann auch nicht dementsprechend hinter dem Plan. Das war der erste Termin. Wir haben dadurch aber ganz wichtige Erkenntnisse gewonnen. Denn wir haben festgestellt, dass es einfach in den Tools kaum Standards gibt. Also haben wir festgestellt, dass jedes Team, also wir nutzen Jira und jedes Team hat sich da selber Strukturen gebaut, eigene Stati eingebaut. Und zugleich haben wir eben gesehen, dass auch noch viele Anforderungen in Excel-Dokumenten rumliegen. Und wir dachten eigentlich, wir würden den Teams helfen, dass wir aus dem Jira die Anforderungen bzw. die Umsetzungstickets schon mal rausziehen. Und haben dann festgestellt, das ist eine sehr papierlastige Angelegenheit. Haben da auch sehr viel Zeit reingesteckt und Karten zusammengeschnitten, Post-its beschriftet.
Also intensiv auch vorbereitet, das ganze Thema.
Ja, wir hatten eben vom Team auch zurückgespiegelt bekommen, dass sie das als zusätzlichen Overhead empfinden und da mehr Aufwand drin sehen als klar Nutzen für sich. Und für jedes einzelne Team individuell mag das auch zu dem Zeitpunkt so gewesen sein, weil jedes Team für sich wusste, wie es arbeiten muss und wie es quasi zum nächsten Schritt kommt. Aber was wir brauchten, war eben eine teamübergreifende Planung, die zusammenpasst, sodass wir dann das Land zum selben Zeitpunkt alle live nehmen können. Und da war es dann eben nicht mehr ganz so wichtig, dass das einzelne Team für sich funktioniert, sondern dass alle zusammen koordiniert funktionieren. Und das war nachher der riesen Mehrwert dieses einen Termines, weil alle vor einer riesengroßen Wand standen. Also wir hatten da bestimmt 7, 8 Pinnwände nebeneinander gestellt und die waren voll mit Post-its. Und das hat dem gesamten Team, was davor stand, zum ersten Mal wirklich plakativ gezeigt, was wir da eigentlich vor uns haben und wie groß und wie komplex das Ganze ist.
Ja, meine, jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass quasi auch das Team in diesem Raum ist und dann vor dieser Wand steht. Wie war denn der Prozess kurz davor? Wie haben die Teams denn darauf reagiert? Ne? Da gab es bestimmt auch viel Skepsis, hast du eben angedeutet. Die sehen das Thema auch Planung in einem agilen Projekt, ne? Als Overhead, als unnötig. Ne? Das machen wir doch irgendwie on the fly. Wie war denn da so die Situation und die Stimmung?
Durchmischt, würde ich sagen. Das ein oder andere Team war sehr froh darüber, dass wir jetzt die Planung näher aneinander bringen, weil diese Teams dann doch Abhängigkeiten von anderen Teams hatten und dadurch wirklich für sich so einen Lichtblick hatten. Das geht nach vorne, wir bringen das Ganze zusammen. Es gab aber auch andere Teams, die haben einfach gesagt, wir können autark arbeiten, wir brauchen das nicht. Das ist für uns einfach ein enormer Aufwand, das Ganze vorzubereiten und in der Detailtiefe zu planen und vor allem, was da mitgeschwungen hat, ist, wir kannten zu dem Zeitpunkt eben teilweise nicht die Anforderungen für die nächsten 3 Monate. Und das ist natürlich eigentlich eine Grundvoraussetzung, wenn man PI-Planning machen möchte, dass man diese 3 Monate auch mit Inhalt befüllen kann.
Nicht nur beim PI-Planning, macht auch Sinn, wenn man ein Projekt machen will. Ja.
Das macht sogar noch viel mehr Sinn bei einem Wasserfallprojekt. Aber wir hatten beides nicht mal. Insofern, das war tatsächlich unser Bottleneck und das ist es auch heute noch ein bisschen. Wir sind deutlich besser geworden, aber das war, glaube ich, eins der größten Learnings, dass wir da einfach einen echten Gap haben.
Ja, lass uns gleich mal wieder zurück zu dieser Situation gehen. Ihr, die das vorbereitet habt, also ihr habt natürlich aus dem Team dann ein Stück weit diese Vorbereitungsangst auch genommen, habt es selbst vorbereitet oder weitestgehend selbst vorbereitet, diese Wand in dem Raum plakatiert und dann kam das Team dazu, da gehen wir gleich mal zurück gedanklich in diese Situation. Vorher ganz kurz, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören im Rahmen dieses Podcasts, dann lassen Sie gerne eine kurze Bewertung auf Apple Podcast da. Abonnieren Sie auch gerne den Projektmanagement im Glas Podcast und wir freuen uns, wenn Sie auch gegebenenfalls Themen, die Sie interessieren, einfach kurz an podcast@corivus.de schicken. Dann können wir die in zukünftigen Episoden ganz einfach berücksichtigen. Danke für Ihre Unterstützung. So, also wir stehen in dem Raum, die Wand ist plakatiert, das Team ist da. Wie müssen wir uns das jetzt konkret vorstellen und wie hat sich es dann auch entwickelt?
Klassischerweise würde das Team, also das gesamte Team ja, in einem PI-Planning vor Ort sein. Und dann gemeinsam die Anforderungen ja des Businesses entgegennehmen und auch dann herunterbrechen und gucken, wie können sie das machen, welche Stories kommen da draus und verplanen das dann gemeinsam. Das haben wir so nicht gemacht. Wir hatten nur die Vertreter der Teams mit drin, also die Product Owner und die Business Owner. Und die haben natürlich von vornherein schon gesagt, das wird ein ziemlich großer Aufwand. Und da haben wir gesagt, wir kommen euch entgegen, wir haben ja schon eine ganze Menge an Anforderungen und viele davon sind auch schon ausgearbeitet, aber viele eben auch nicht. Wir ziehen die mal aus dem System raus und übertragen die für euch, dass ihr das nicht machen müsst, das sollte Zeit sparen. Dann standen wir vor diesen Wänden und es muss natürlich jedes Team erstmal gucken, ja, wo sind denn meine Tickets und welches Ticket ist denn eigentlich welches? Und das heißt, wir haben dann bestimmt ein paar Stunden verbracht, einfach diese Tickets in eine gewisse Reihenfolge an der Wand zu bringen. Das hat definitiv nicht zu Freude geführt, dass doch recht viel Aufwand ist. Es hat aber gezeigt, dass die Planung doch nicht so deutlich war, wie viele angenommen haben. Also beim Verplanen an der Wand ist aufgefallen, dass einige Teams viel mehr Scope in den einzelnen Sprint reingeplant haben, als eigentlich reinpasst. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist, wir haben rangeschrieben, wie viel Kapazität ist denn verfügbar und das immer abgeglichen. Und obwohl das dran stand, mussten wir mehrfach hin und her schieben, um eben aufzupassen, dass ein einzelner Sprint nicht überplant wird.
Ja, und weil, was du jetzt gerade erzählt hast, wahrscheinlich gab es auch zum ersten Mal dann in diesem Raum auch einen Erkenntnisgewinn über all die Themen, einmal mengenmäßig, dass man es mal sieht, und zum Zweiten noch bezüglich der Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Bereichen und Teams.
Genau, das auch. Also zum einen überhaupt mal im Detail die Planung nach vorne zu treiben auf der einzelnen Teilprojektebene. Und dann, wenn das an der Wand hing, dann fing natürlich der nächste Schritt an, dass die Teilprojekte feststellen, oh, du hast da ja ein Thema, das betrifft mich ja auch, lass mal drüber sprechen. Und plötzlich mal hat ein Dialog stattgefunden, den hatten wir so in dem Projekt noch nicht erlebt. Und das Team ist in diesem Termin deutlich stärker zusammengewachsen und hat über ganz viele Abhängigkeiten gesprochen, die so nicht transparent waren. Und genau wie du sagst, die Gesamtmengelage der Themen wurde einmal plakativ transparent, aber auch die Abhängigkeiten. Ich muss dazu sagen, verhältnismäßig hatten wir nicht so viele, aber die, die da waren, waren enorm wichtig zu erkennen und dann noch transparent zu machen. Und natürlich dann die Detailplanung der einzelnen Teams.
Okay, das hört sich nach ziemlich viel Diskussion, Arbeit an, auch Moderationsarbeit. Das Ganze dann irgendwie auch zu einem Ziel zu führen. Wie ging es denn dann weiter?
Das erste PI war für uns tatsächlich eine Art Weckruf, wo wir viele Lücken entdeckt haben, aber das auch als Chance genutzt haben, im Nachgang nochmal viele Prozesse nachzuziehen, zu schärfen, Tools nochmal nachzuziehen und auch zu klären, was wird wofür benutzt, wo werden Anforderungen aufgegriffen, wie werden sie weitergereicht. Also wir haben ganz viel an der Prozesskette in den Tools geschraubt, aber auch in der Organisation.
Ich sag nochmal ganz kurz was zu den Tools. Du hast jetzt vorhin schon mal Jira genannt als Hauptinstrument. Was gibt's denn noch für Tools und was hat euch da geholfen?
Genau, also wir haben Jira als Haupttool zum Abarbeiten und wir haben Confluence als Dokumentationstool. Und wir haben einige Plugins in Jira wie Advanced Roadmap oder Structure, mit dem wir dann nachher die Reportings aufbauen konnten. Aber um dahin zu kommen, also 3-4 Schritte weiter, mussten wir natürlich erstmal die Grundlage schaffen.
Genau, wir waren jetzt gedanklich in dem allerersten PI-Planning. Und genau, vielleicht dazu nochmal 2 Fragen konkrete. Also zum einen, was habt ihr aus diesem ersten PI-Planning gelernt und was hat sich danach konkret verändert? Und damit einhergehend die 2. Frage, würde ich gerne mit hinterher schieben. Was hat letztlich geholfen, auch Vertrauen und die Struktur auch aufzubauen, die jetzt dazu führt, dass das Team den Weg mitgeht, ne?
Ja, also zum einen im Groben die Prozesse, zum anderen aber auch viele kleine Details wie Vereinheitlichung von Benennungen. Wir haben festgestellt, Epics und auch Stories hießen an der Wand nachher handschriftlich anders, als sie im Backlog waren. Da haben wir gesagt, das geht eben nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir da ein dasselbe Verständnis über dieselben Themen haben. Das heißt, wir haben einheitliche Benennungen eingeführt. Wir haben einheitliche Checkpoints eingeführt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Zuständigkeiten auch klar sind. Wer bereitet was vor? Wer muss was nachbereiten? Wir mussten dafür sorgen, dass es auch eine Feedback-Loop gibt von dem, was wir papiermäßig besprochen haben, zurück in das Tool. Und so hatten wir eben beim nächsten Termin die Möglichkeit, die manuellen Aufwände stark zu reduzieren, weil alles in Jira drin war. Wir haben die Excel-Listen abgeschafft. Wir haben gesagt, nur das, was in Jira drin ist, in den Backlogs drin ist, das zählt. Alles andere gibt es einfach nicht. Es mag harsch klingen, aber es ging nicht anders. Wir mussten dafür sorgen, dass wir ein und dieselbe Flughöhe haben, ein und dieselbe Sprache. Und da haben wir gesagt, es gibt eben nur ein Tool. Und so konnten wir es dann beim zweiten PI-Planning auch alles aus dem Tool rausziehen. Und das hat das Ganze schon mal stark vereinfacht. Zugleich haben wir die Business Owner eben anders eingebunden, indem sie viel stärker die Plannings vorbereiten mussten, Vorfeld strukturieren, priorisieren. Die Product Owner mussten auch schon mal eine Grobplanung liefern und haben dann eben dadurch eine ganz andere Diskussionsgrundlage geschaffen beim nächsten PI-Planning. Wir haben also nicht mehr angefangen, Zettel zu sortieren, sondern wir hatten schon eine gewisse Reihenfolge, konnten eintauchen und konnten viel schneller darüber sprechen, wie passt das mit den anderen Teilprojekten zusammen, wie schaffen wir dann gewisse Meilensteine dadurch zu erreichen, was muss rein. Also wir haben da eben schon gleich ein ganz großes Learning mit eingebaut.
Ja, und eben auch das gemeinsame Verständnis. Ne? Man hat quasi eine gemeinsame Absprungbasis und kann natürlich dann auch dieses eben gefragte Vertrauen und natürlich die zugehörige Struktur dann in Jira entsprechend auch nutzen.
Genau. Und du hattest gefragt, wie haben wir das Vertrauen wieder aufgebaut? Ja, es ist ja, wenn man sich so Lernkurven anguckt, geht das immer mal runter und dann noch wieder ein bisschen hoch und kommt wieder ein bisschen zurück. Und das haben wir auch festgestellt. Es mag natürlich dann auch keiner direkt zugeben, das war jetzt vielleicht eine gute Idee, aber man merkt es natürlich an den Gesprächen, man merkt es an der Art, wie das Commitment des Teams, der Teilnehmer auf die Planung sich verändert und wo wir beim ersten Termin eben die Erkenntnis gewonnen haben, 2-3 Tage nach dem Termin hieß es schon, das ist aber nicht korrekt, weil da fehlt das, dies, jenes.
Genau.
Hatten wir eben beim zweiten Termin das Confidence Vote gemacht, wo das Team einschätzen musste, wie sehr vertrauen sie dieser Planung. Und da hatten wir eben gesagt, wir brauchen mindestens 4 Finger von allen. Ansonsten müssen wir nachjustieren und die haben wir auch bekommen. Und das war natürlich ein riesengroßer Schritt von einem Planning zum nächsten, wo wir gar kein Commitment hatten und mit unserer Altplanung einfach fortfahren mussten, zu dem nächsten Planning, wo wir ganz viel angepasst haben und das Team auch plötzlich mal sagte, das passt jetzt so weit gut zusammen, dass wir sagen können, da stehen wir dahinter, das können wir liefern.
Ja, wie weit liegen diese beiden oder lagen diese beiden Plannings, es ist ja schon vorbei, auseinander? 3 Monate?
Genau, 3 Monate.
3 Monate. Und klar, ich meine, du hast natürlich in solchen Veränderungsprozessen natürlich auch immer, wenn du dir die Gesamtheit aller Projektbeteiligten anguckst, vielleicht irgendwie 10-15%, die sagen, jawohl, finde ich gut, endlich mal, es geht los, ja, und direkt Feuer und Flamme sind, mitmachen. Es gibt natürlich die viele, die irgendwie in der Mitte sind, dieser gaußschen Verteilung, und sagen, ja, gucken wir mal, was passiert, und wenn es gut läuft, machen wir halt mit, ja, und wenn nicht, dann schauen wir mal. Und es gibt natürlich die, die sagen, ja, ob das klappt, ich weiß nicht, ob die zögere. Und das muss natürlich auch dann durch diese vertrauensbildenden Maßnahmen, ne, quasi zeigen, dass es funktioniert, dass auch das Team und das Projekt davon einen Mehrwert hat, dass eben auch Aufwände reduziert werden perspektivisch.
Ja, absolut. Und du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, denn wir haben uns das auch zu Nutzen gemacht und haben eben die Personen, die Vorreiter waren, auch eingebunden und die eben experimentieren lassen. Und so durften die mal das ein oder andere ausprobieren. Und wenn es dann funktioniert hat, haben wir die Person eingebunden und genutzt, um es den anderen auch weiter zu vermitteln. Und so haben wir es auch geschafft, Leute, die am Anfang noch am Zweifeln waren, abzuholen und eben die Vorgehensweise näher zu bringen.
Ja, finde ich extrem gut und wichtig. Super Idee, auch so ein Multiplikatoren-Ansatz oder Idee. Natürlich die spannende Frage, wo steht ihr heute? Ne? Ich meine, das, was wir gerade besprechen, liegt ja locker ein Jahr, eineinhalb in der Vergangenheit. Wo steht ihr heute mit eurem PI-Planning und wie hat sich das verändert? Was funktioniert jetzt heute besser als zu Beginn?
Heute haben wir eine Roadmap für alle Länder mit Go-Live-Daten. Die sind abgestimmt mit den Teams und auch freigegeben von dem Lenkungskreis. Das ist jetzt natürlich nicht agil in dem Sinne, klassisch. Aber das ist ja genau die Frage hier, Hybrid, genau. Insofern haben wir jetzt eine auf Annahmen basierte grobe Roadmap, wo wir die Länder in eine Reihenfolge gebracht haben und eben uns auch Go-Live-Daten committed haben. Und das hat natürlich einen ganz starken Impact auf die Art und Weise, wie wir im PI-Planning vorgehen. Weil jetzt sind wir nicht mehr nach vorne orientiert, wo wir sagen, wir gucken mal, wo wir rauskommen. Wir haben ein Enddatum, schauen mal, was reinpasst. Also das schon auch noch, aber wir haben eben auch ein Mindestscope, den wir liefern müssen. Insofern ist ein großes Element auch, wie sichern wir jetzt die Planung ab, so dass wir diese Daten halten können. Das vielleicht von der Idee her, und wir sind deutlich besser geworden in der Planung. Also unseren PI-Scope können wir jetzt deutlich eher halten, wo wir zu Anfang eben noch sehr unzuverlässig oder noch kein Commitment des Teams hatten. Und dementsprechend natürlich noch keine gute Planung, sind wir jetzt so weit, dass das Team im Vorwege das Ganze im Backlog auch schon vorbereitet und wir eine ziemlich große Detailtiefe in der Planung haben. Und ich vor dem PI-Planning eigentlich schon ungefähr eine Idee habe, wo wir rauskommen. Und wir nutzen das Planning selbst dann eigentlich mehr zur Abstimmung. Und so können wir natürlich auch den Zeitaufwand, den wir im Planning selber haben, stark reduzieren. Also wir sind jetzt, das nächste Planning wird nur noch die Hälfte an Zeit von unserem ersten Planning brauchen.
Ja, das ist natürlich ja eine krasse Optimierung.
Ja, und wir haben natürlich auch noch Lücken. Also das ist, wie gesagt, die Gesamtroadmap. Wir kennen noch nicht die Inhalte des letzten Landes, auch noch nicht des vorletzten Landes. Aber wir haben eben Annahmen getroffen und diese Annahmen, die haben wir transparent gemacht. Und so weiß jeder, auf welcher Art eine Annahme basiert, diese Schätzung. Und wenn sich an den Parametern etwas ändert, dann müssen wir diese Planung eben dementsprechend anpassen. Und das passiert dann auch ohne Schuldzuweisung, sondern ist dann einfach, da ist dann etwas eingetreten. Und man muss dann gucken, wie geht man damit um. Man muss dazu sagen, das alte System, das ist natürlich auch stetig im Wandel. Es gibt neue gesetzliche Anforderungen, die müssen umgesetzt werden. Die Kunden haben auch Anforderungen ans System. Insofern, wir haben keinen Stillstand, sondern sich ein immer weiterentwickelndes Altsystem und auch ein Neusystem. Und darauf müssen wir natürlich reagieren. Insofern ist eine Planung, die 1-2 Jahre in die Zukunft geht, eben mit Sicherheiten nicht 1:1 in einem Jahr noch die gleiche, sondern die entwickelt sich weiter, basierend auf diesem sich entwickelt oder weiterentwickelten Umfeld.
Ja, das ist das Wesen einer Planung. Und wenn man das eben nochmal unterstützt durch eben genau das Transparenzmachen von den Planungsannahmen, von bestimmten Rahmenbedingungen und das eben auch kommuniziert, ne, sowohl in Richtung der Entscheider des Lenkungskreises als auch in Richtung des Teams im Rahmen des PI-Plannings und auch in das Team, was vielleicht nicht daran teilnimmt, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Idee und zahlt genau in dieses Thema auch Kommunikation und Transparenz ein, was wir ja beide wissen, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in Projekten überhaupt ist. Lass uns nochmals zum Schluss unserer Episode drauf gucken, was ihr aus diesem Prozess jetzt gelernt habt. Wir haben schon mal ein paar Aspekte angedeutet. Vielleicht fassen wir das nochmal so ein bisschen zusammen. Also was sind die drei wichtigsten Learnings aus dem Projekt, aus dem Ansatz, den ihr im Projekt jetzt gemacht habt?
Ja, also ich glaube, das erste Learning oder die erste Verdeutlichung eines Themas ist, glaube ich, das Thema Transparenz ist unangenehm, kann man schon sagen, aber es ist eben unverzichtbar. Nur wenn alle dieselben Informationen haben über den Scope, über den Inhalt des Scopes, über die Planungsannahme, kann man gemeinsam eine gute Entscheidung treffen. Ansonsten hat man eben die Herausforderung, dass man im schlechtesten Fall 2 oder 3 verschiedene Planungen hat und das wird unweigerlich irgendwann nicht mehr zusammenpassen oder gegeneinander laufen. Insofern also definitiv Transparenz herstellen und die Annahmen dahinter eben auch aufzeigen und nachvollziehbar machen.
Ja, sehr guter Punkt.
Das zweite ist dann wahrscheinlich Planung mit Unsicherheit ist machbar, wenn man offen und ehrlich mit den Annahmen umgeht und sie vor allem regelmäßig überprüft und auch, wenn man nicht sagt ehrlich, dann ehrlich gegenüber, ist diese Annahme eingetroffen oder nicht und darauf auch zurückblickt und schaut, welche Auswirkungen hat das jetzt, wenn diese Planung oder die Annahme nicht eingetroffen ist und damit umzugehen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt und zugleich ist es eben auch, wenn man dann feststellt, dass sich etwas geändert hat an der Planung und der Scope für diese PI-Periode, also die 3 Monate, der ist ja festgesetzt, weil da hat sich das Team darauf committed und wenn ich jetzt was daran verändere, weil eine neue Anforderung reingekommen ist, die muss eben rein, dann muss ich eben gleichzeitig auch die Konsequenz ziehen und gucken, was geht dafür raus. Weil einfach nur draufwerfen, das funktioniert nicht. Das führt dann unweigerlich eben wieder zu dem Vertrauensverlust des Teams. Und insofern, das ist ein Punkt, da mussten wir auch stark dazu lernen. Und dafür haben wir eben dann auch ein Komitee eingeführt, was sich genau mit der Fragestellung beschäftigt.
Komitee hört sich ziemlich groß und mächtig an, also das ist eher sowas Pragmatisches, nehme ich an, was halt wirklich auch entscheidet, was kommt jetzt rein und was nicht.
Genau, das ist einfach besetzt mit 2, 3 Entscheidern, die dann nachher auch sich das Thema kurz angucken, aufbereiten und dann sagen, ja, machen wir, dann machen wir nicht und dafür wird eben etwas anderes depriorisiert, das heißt ja nicht weg, aber es heißt einfach nur später dann umgesetzt und genau, das ist eher eine schlanke, pragmatische Angelegenheit.
Okay, wir hatten bisher 2 Punkte, ne? Genau, was wäre der dritte?
Ja, das würde ich nochmal auf das Thema Vertrauen gucken. Vertrauen entsteht schlussendlich nicht durch die Kontrolle, sondern vielmehr durch diese gemeinsame Erarbeitung, gemeinsame Verantwortung und die kontinuierliche Kommunikation. Das ist eben bei uns ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Zum einen mussten wir das Vertrauen Richtung Management wiederherstellen, zum anderen natürlich auch Richtung Team, das Team mitnehmen und das haben wir eben durch die Gemeinsamkeit geschaffen, dass wir beide Seiten involviert haben und beide Seiten näher aneinander zusammengebracht haben. Dadurch können wir heute eben sagen, wann ein Land live geht, nicht weil wir Hellseher sind, sondern weil wir einfach den Plan kontinuierlich weiterentwickelt haben und ehrlich mit der Komplexität umgehen.
Ja, genau. Und die Punkte, die wir jetzt vorhin besprochen haben, ne, die richtigen Annahmen getroffen habt oder die Annahmen, die alle mitgehen, getroffen habt und so weiter. Ja. Finde ich super, Markus. Vielen Dank für diese Insight. Ich meine, die Punkte, die andere aus eurer Erfahrung, aus deiner Erfahrung jetzt mitnehmen können, haben wir ausführlich besprochen. Ich glaube, wenn jemand vielleicht mal ein paar Spezialthemen hat, vielleicht im Einsatz von Jira in so einem Umfeld, wie setze ich das auf, wie mache ich sowas oder bestimmte Moderationsideen vielleicht nochmal braucht für so ein doch größeres PI-Planning, dann glaube ich, können wir hier anbieten, dass wir einfach eine kurze Mail bekommen an podcast@coribus.de und dann würde ich auch einen Kontakt zwischen euch beiden herstellen, dass man das vielleicht nochmal vertiefen kann. Wäre das okay für dich?
Ja, absolut, sehr gerne.
Perfekt. Dann, Markus, danke ich dir recht herzlich für diese tollen Insights und für den ausführlichen Überblick über dieses spannende Thema.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Ja, auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie eingeschaltet haben, uns zugehört haben. Wir hoffen, dass so ein paar Punkte aus der Reise, die wir da gerade beschrieben haben, dabei waren, die Sie direkt verwenden können in Ihrem Projekt und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.